ARD. Sprechen wir über Mord. Das Attentat auf Henriette Reker. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord und sage Hallo, Thomas Fischer, Mr. Strafrecht.
Hallo, Herr Schmidt.
Heute haben wir einen Fall, der einerseits fast schon ein wenig historisch, naja, schwieriges Wort, aber jedenfalls 9 Jahre her ist und aus einer Zeit stammt, die mir schon sehr weit weg vorkommt. Wir werden wahrscheinlich gleich feststellen, dass wir ein damals neues gesellschaftliches Klima des Hasses hatten, das inzwischen, ich fürchte, erschreckend normal für uns ist. Aber andererseits, Thomas Fischer, und das wäre heute meine nicht so sehr fiese, sondern fast schon eher zynische Frage, sprechen wir von einem Tatablauf, der in der heutigen Stimmung eigentlich jeden Tag wieder passieren könnte, oder? Und zumindest ich mich nicht traue, heute am 22. Oktober 2024 zu prognostizieren, ob die Wochen bis zur Ausstrahlung dieser Folge ohne ein weiteres schweres politisches Attentat ablaufen werden, oder?
Man könnte auf die Idee kommen, das so zu sehen.
Warum ist das so? Was hat sich in unserem gesellschaftlichen Klima in den letzten 7, 8 Jahren so fundamental verändert, dass wir das fast schon für erwartbar halten?
Ja, ich habe gesagt, man könnte es möglicherweise so formulieren, weil ich vorsichtig sein will mit der Beschreibung, dass alles immer schlimmer wird. Das scheint mir insgesamt, sagen wir, eine Spiegelung der gesellschaftlichen Realität, die ja auch von den Tätern oder den potenziellen Tätern ständig reproduziert wird. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, das ist eine inzwischen ganz normale Nachricht und eine ganz normale Situation, dass man jederzeit und ständig mit schwerwiegenden politischen Attentaten rechnen muss. Das wäre ja übertrieben. So ist es nicht. Und wir kommen ja wahrscheinlich im weiteren Verlauf der Sendung noch drauf. Es wird halt in einem wesentlich erregteren und aufmerksameren und gespannteren Öffentlichkeitsumfeld viel stärker als permanente Bedrohung wahrgenommen.
Das stimmt, aber gleichzeitig sind Angriffe auf Kommunal-, Landes-, Bundespolitiker sehr signifikant in die Höhe gegangen. Es sind Phänomene dazugekommen, wie dem geradezu schon Auflauern von bekannten Politikerinnen und Politikern. Eine Gewalt hängt in der Luft, wenn nur jemand von einem Wahlkampfort wegfahren will. Angriffe auf Kommunalpolitiker sind exorbitant stark gestiegen. Das sind ja alles Fakten. Das ist ja nicht nur eine Aufgeregtheit in der Diskussion.
Nein, da haben Sie vollkommen recht. Das ist so. Das hat zugenommen und die Stimmung, die dazu führt, hat auch zugenommen. Und deshalb ist ja der Fall, den wir heute besprechen, auch aus diesem Grunde und nicht nur aus rein persönlichen oder ganz einzigartigen Gründen ausgesucht worden, um dieses Phänomen mal zu beleuchten.
Ja, der Anschlag auf Henriette Reker ist heute unser Thema. Auf die parteilose Politikerin, die damals zum Zeitpunkt der Tat für das Amt der Oberbürgermeisterin von Köln kandidierte. Hören wir rein, worum es geht.
Ich stand da mit den Rosen und dann hat er eben das Messer rausgezogen und hat mir das Messer in den Hals gesteckt und hat mich auch freundlich dabei angeguckt.
Er sagt auch, dass er aus fremdenfeindlichen Motiven heraus diese Tat begehen wollte und begangen hat.
Ein Gutachter hatte Frank S. als paranoid narzisstisch gestört bezeichnet, ihn aber als voll schuldfähig eingestuft.
Juristisch werten wir das als Heimtücke und seine Motive werten wir als niedrige Beweggründe.
Das Aufstehen und das Weitermachen ist ein Akt des zivilisierten Widerstands.
Das Weitermachen als ein Akt des zivilisierten Widerstands, so formuliert es das Opfer Henriette Reker, nachdem sie den Mordanschlag überlebt hat. Zivilisierter Widerstand. Ich werte das mal ganz deutlich, noch bevor wir überhaupt angefangen haben, über den Fall zu sprechen. Eigentlich ist diese Formulierung mir an dieser Stelle viel zu wenig, denn wie sich Henriette Reker nach dem Anschlag verhalten hat, ist fernab jeder politischen Würdigung ihrer Arbeit einfach nur menschlich völlig großartig gewesen. Und viel mehr als nur Widerstand, zumal ja das Recht nie dem Unrecht weichen muss, wäre meine Haltung an dieser Stelle. Aber für die Bewertung ist es noch arg früh. Vorher kommt die Diskussion und wie immer die Fallzusammenfassung mit Isabel Demey.
Seine Kölner Wohnung hat Frank S. im Oktober 2015 schon seit Monaten kaum noch verlassen. Der 44 Jahre alte, arbeitslose Maler und Lackierer verbringt seine Zeit im Internet. In einer Vitrine bewahrt er sein Rambo-Messer auf. Ein Messer, wie es Sylvester Stallone in seinen Filmen trug, mit 30 Zentimeter langer Klinge. Frank S. wuchs in einer Pflegefamilie auf. Im Alter von 5 Jahren wurde er verwahrlost in Obhut genommen. Als Jugendlicher wandte er sich der Bonner Neonazi-Szene zu. Mehrfach wurde er wegen Gewaltdelikten verurteilt. Nach einer Zeit im Gefängnis zog er nach Köln. In seiner Wohnung liest er im Internet rechte Verschwörungstheorien und ist mehr und mehr überzeugt, in einer Merkel-Diktatur zu leben. Die Flüchtlingspolitik der damaligen Bundesregierung nennt er eine Selbstverstümmelung Deutschlands. Im Herbst 2015 ist Wahlkampf in Köln. Überall hängen Plakate von Henriette Reker. Als parteilose Kandidatin tritt sie zur Oberbürgermeisterwahl an und wird dabei von CDU, FDP und den Grünen unterstützt. Reker ist damals als Sozialdezernentin der Stadt für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig. Frank S. empfindet die Wahlplakate als persönlichen Angriff. Die Grünen sind für ihn der politische Arm der Antifa. Am Morgen des 17. Oktober verteilt Henriette Reker auf einem Wochenmarkt in Köln Rosen. Es ist der letzte Tag vor der Wahl. Frank S. nimmt sein Rambo-Messer und setzt sich in die Straßenbahn. Um kurz nach 9 Uhr kommt er auf dem Wochenmarkt an. Er bittet Henriette Reker um eine Rose, zieht sein Messer und sticht zu. Das Messer dringt 10 Zentimeter tief in Rekers Hals. Die Klinge durchtrennt fast ihre Luftröhre. Frank S. verletzt noch 4 weitere Menschen, dann lässt er sich festnehmen. Einem Polizist sagt Frank S., dass er eigentlich Angela Merkel habe töten wollen, aber es schwierig sei, an sie ranzukommen. Die Bundesanwaltschaft wertet die Tat als Anschlag auf die Grundfesten des Staates. Im April 2016 beginnt der Prozess vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Vor Gericht ist Frank S. in seinem Redefluss kaum zu stoppen. »Ich war und ich bin kein Nazi«, erklärt er der vorsitzenden Richterin, sondern ein wertkonservativer Rebell. Er spricht von einer Notwehrsituation und sagt, er habe Reker als trojanisches Pferd der Grünen entlarven wollen. Er beteuert, er habe Reker nicht töten wollen. Zeugen wirft er vor, zu lügen. Die Beweise seien manipuliert und Gutachten gefälscht. Der psychiatrische Gutachter stellt bei Frank S. eine paranoide und narzisstische Persönlichkeitsstörung fest. Dennoch sei er zum Zeitpunkt der Tat voll schuldfähig gewesen. Am 1. Juli 2016 wird Frank S. wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Die Bundesanwaltschaft hatte lebenslange Haft gefordert. Die Tat sei geeignet gewesen, die innere Sicherheit der Bundesrepublik zu gefährden, stellt das Gericht fest. Frank S. habe versucht, ein Klima der Angst zu schaffen und Politiker zu drängen, ihre Flüchtlingspolitik zu ändern. Als Henriette Reker einen Tag nach dem Attentat zur Kölner Oberbürgermeisterin gewählt wird, liegt sie im künstlichen Koma. Gut einen Monat später tritt sie ihr Amt an. 2020 wird sie wiedergewählt.
Thomas Fischer, bevor wir auf die gesellschaftliche Debatte dieses Falles, auf das Klima, auf die Frage, was nun genau schlimmer wird und warum kommen, würde ich gerne die eigentliche Tat mir nochmal anschauen. Wir haben gerade in der Fallzusammenfassung von der Einlassung gehört, die der Täter abgegeben hat, in der er immer wieder betont hat, er habe ja nicht töten wollen. Aber im Grunde alles, was wir da gerade gehört haben, ist doch eigentlich mustergültiges Geständnis für seine innere Haltung, oder? Also das fällt so ein bisschen auseinander. Ich wollte nicht töten und dann kommen im Aber die ganzen Gründe letztlich, die wir doch dann auch für die Mordmerkmale brauchen, oder?
Vielleicht. Allerdings, ich wollte nicht töten, wird ja schon dadurch widerlegt, was er objektiv getan hat. Also das ist eigentlich eine klassische Frage.
Das hätte ich gleich noch gefragt, genau.
Das ist eine klassische Frage aus der Beweiswürdigung. Bei hochgefährlichen Gewalthandlungen reicht es ja nicht aus, wenn der Täter anschließend behauptet, ich wollte das nicht.
Also mit dem Messer in den Hals stechen, okay.
Wenn jemand anders eine Kugel in den Kopf schießt oder ein Messer in den Hals oder in den Brustkorb sticht oder von hinten zwischen die Schulterblätter sticht und dann anschließend sagt, ich dachte, da passiert nichts, oder da passiert nicht viel, dann ist es halt schlicht und ergreifend nicht glaubhaft. Und wer eine so gefährliche Handlung begeht, wie mit einem Kampfmesser jemanden in den Hals zu stechen, der kann nicht, falls er nicht wirklich wahnkrank ist, und das ist ja dieser Täter hier nicht gewesen, kann er nicht behaupten, er habe damit keine tödliche Verletzung in Kauf genommen oder gewollt.
Ja. Und das, was er über seine eigene Motivlage gesagt hat?
Ja, das hat ihm das Gericht ja geglaubt, hat aber trotzdem Zweifel daran gehabt, dass es niedrige Beweggründe sind. Heimtücke liegt natürlich auf der Hand. Das Tatopfer war sich keines Angriffs bewusst und war arglos und deshalb wehrlos.
Mhm. Diese Frage, dass es nicht als niedrige Beweggründe angenommen worden ist, das hat auch Henriette Reker sehr beschäftigt. Sie hätte das gut gefunden, sie hätte das richtig gefunden, wenn das festgestellt worden ist. Wir haben 2015 im SWR eine Diskussion übertragen, in der es um die Frage ging, was terroristische Straftaten eigentlich im Kern sind. Eine Diskussion, die neben der Bundesanwaltschaft im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe stattgefunden hat und bei der auch Henriette Reker zu Gast war. Und da ist das Thema auch zur Sprache gekommen. Sie hat diese Frage nochmal angesprochen, warum es denn nicht niedrige Beweggründe gewesen sind. Allerdings auch, warum sie sich dann nicht vor dem Bundesgerichtshof darum bemüht hat, dass diese niedrigen Beweggründe noch einmal festgestellt werden.
Mich hat vor allen Dingen es überrascht, dass das Gericht das Mordmerkmal der besonderen niedrigen Beweggründe nicht angenommen hat, weil es klar war, dass der Täter aus Ausländerfeindlichkeit gehandelt hat, meiner Meinung nach auch, um sich besonders damit herauszustellen. Und das kann ich aus Opfersicht nicht verstehen. Das mag man juristisch begründen können. Wir sind nicht in die Revision gegangen, weil ich nicht erleben wollte, dass das höchstrichterlich bestätigt wird.
Was können wir dazu sagen? Erstens zur Frage niedrige Beweggründe, ja, nein, auch bei dem, was wir über die Aussage des Täters gehört haben. Und dann, ich sag's mal spitz, die Angst vor dem Bundesgerichtshof, er könnte das auch so sehen.
Hätte die, glaube ich, in diesem Fall nicht haben müssen. Die Frau Reker war ja hier Nebenklägerin. Und ihre Revision hätte sich ja nicht auf eine Änderung des Schuldspruchs bezogen, sondern nur auf eine Änderung der Begründung bezogen. Und schon sehr fraglich, dass die Revision zulässig gewesen wäre. Das Strafmaß ist für einen Nebenkläger kein hinreichender Revisionsgrund, dass er mit dem Strafmaß nicht zufrieden ist. Und ob da ein anderes Strafmaß überhaupt rausgekommen wäre, wenn man ein zweites Mordmerkmal angenommen hätte, ist ja auch fraglich. Das ist ja nicht zwingend. Und was die Sache selbst betrifft, so kann man das auch jetzt wieder im Nachhinein nur schwer beurteilen. Das Landgericht hat sich damit auseinandergesetzt. Es ist natürlich so, dass nach der ständigen Rechtsprechung, sagen wir mal, in Anführungszeichen politische Motive, wie auch immer politisch die jetzt sind, oder wie man die qualifizieren soll dann im Einzelnen, dass die nicht schon per se als niedriger Beweggrund angesehen werden können, sondern es gilt halt auch da die allgemeine Formel, dass ein niedriger Beweggrund ein solcher ist, der auf Motiven beruht, die auf sittlich tiefster Stufe stehen und besonders verachtenswert sind. Frau Reker hat es ja im Interview gesagt, Ausländerhass oder Ausländerfeindlichkeit als solches kann da schon und ist auch häufig eine Motivation, die als niedrig angesehen wird. Beispielsweise etwa bei Tötungsdelikten oder versuchten Tötungsdelikten an Ausländern. Jetzt in diesem Einzelfall war es ja ein bisschen anders. Soweit ich mich daran erinnere, war der Hintergrund natürlich schon so Flüchtlingspolitik und die liberale Umgangsweise da in Köln unter der Sozialdezernentin Reker mit der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Aber dann war ja so eine Aufrüttelstimmung, ja, also ein Fanal setzen. Es sollte ein Fanal gesetzt werden, dass die Merkel-Diktatur insgesamt jetzt abgeschafft werden sollte und so weiter. Und da hat das Gericht dann mit einigen Hin und Her, glaube ich, letzten Endes entschieden, das sei im Hinblick auch auf die psychische Disposition des Angeklagten jetzt nicht subjektiv ein sittlich auf tiefster Stufe stehendes Motiv gewesen.
Krasser Satz.
Ja, aber es ist ein krasser Satz in einem hochspezifischen, konkreten Fall. Mhm. Und das muss man halt immer unterstreichen. Das ist ja jetzt kein Rechtssatz in dem Sinne, dass man sagt, Ausländerfeindlichkeit oder das Töten von Politikern beruht
als
nicht
Teil
auf
der politischen Meinungsäußerung.
Es beruht nicht auf niedrigen Beweggründen. Das wäre ja völlig falsch. Man hat es halt in diesem Einzelfall so gesehen. Und zwar vor dem Hintergrund der psychischen Störung des Angeklagten, die ja zweifellos vorlag, wenngleich sie auch nicht zur Einschränkung der Schuldfähigkeit geführt hat.
Ja, es ist ein Verfahren gewesen, das der Generalbundesanwalt geführt hat. Da ist der zeitliche Ablauf ganz interessant. Die Tat ist passiert am 17. Oktober 2015. Die Wahl zur Oberbürgermeisterin, zum Oberbürgermeister von Köln war am 18.10.2015. Da lag Henriette Reker im Krankenhaus und war nicht bei Bewusstsein. Am 19. am Montag ist mit Peter Frank der neue Generalbundesanwalt in sein Amt eingeführt worden. Da war gerade die Zeit des Amtswechsels. Das Interessante an dieser Amtseinführung, bei der ich dabei war, war, dass man gesehen hat, nach den offiziellen Reden hat sich der neue Generalbundesanwalt mit zwei Bundesanwälten so ein bisschen seitlich der Veranstaltung hinter einer Glastür intensiv beraten. Es war klar, okay, hier geht die Arbeit schon los. Und am gleichen Tag hat er dann gesagt, und er hat das Wort Gegenfanal benutzt, ich übernehme diesen Fall. Also quasi die allererste Amtshandlung, so mehr oder weniger, die man mitbekommen hat von ihm, war zu sagen, nee, da machen wir jetzt nicht mit in dieser politisch aufgeheizten Situation, dass wir so tun, das sei normal. Diesen Fall evoziere ich, wie es bei den Juristen heißt, also den ziehe ich wegen der besonderen Bedeutung an mich als Behörde und bearbeite das. Eigentlich angemessen, oder? Auch wenn wir gerade gesagt haben, diese politische Diskussion führt jetzt nicht unbedingt zu den niederen Beweggründen.
Ja, an der Entscheidung gibt es nichts auszusetzen.
Bei der gleichen Veranstaltung, über die wir eben schon gesprochen haben, im Zusammenhang mit der Äußerung von Henriette Reker zu dem Attentat, war auch Generalbundesanwalt Peter Frank. Und der hat aus seiner Sicht nochmal beschrieben, mit ein bisschen zeitlichem Abstand zu dieser Übernahmeentscheidung 2015, was ihn bewogen hat.
Wenn ich mich zurückerinnere an das Jahr 2015, in dem nach Deutschland sehr viele Flüchtlinge kamen, diese Flüchtlinge die Verwaltung und auch damit die staatlichen Stellen ja vor große Herausforderungen gestellt haben, Flüchtlinge auf die Bundesländer zu verteilen, Flüchtlinge in Kommunen unterzubringen. Es gab damals sehr viele Brandanschläge, sehr viel Hass, die auch auf die Flüchtlinge übertragen wurden und auch auf die Politiker, die Mitarbeiter von staatlichen Stellen, von Verwaltungen. Es wurden Bürgermeister angegangen, es wurden Mitarbeiter von Sozialeinrichtungen und Ähnlichem angegangen. Und das war aus unserer Sicht, dieser Angriff auf die Oberbürgermeisterkandidatin von Köln, war für uns eine Spitze, eine neue Eskalationsstufe, in dem Frau Reker aus Sicht des Täters zu einem Objekt degradiert wurde, zu einem Objekt, um aus politisch-extremistischer Gesinnung heraus gegen diese Politik zu protestieren. Und das hat dann dazu mich bewogen und meine Behörde bewogen, zu sagen, wir haben diese besondere Bedeutung, wie es das Gesetz sagt, also diese Ausstrahlungswirkung auf die Gesamtgesellschaft, auf die Wirkung auch in das Ausland hinaus, haben wir diese besondere Bedeutung bejaht und den Fall an uns gezogen.
Und das ist doch dann eigentlich die Dimension, Thomas Fischer, die uns bis heute bei diesen Taten beschäftigt, die dann auch beim Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wieder eine Rolle spielte und die, das habe ich eingangs gesagt und ich will da nicht der Unglücksprophet sein, aber die eigentlich doch gerade permanent das Risiko weiterer solcher Taten mit sich bringt.
In der Tat, kann man nur sagen, ja. Soweit ist auch an den Ausführungen des GBA nichts zu kritisieren.
Ist das das neue Normal?
Nein, natürlich ist es nicht normal. Es ist ja auch nicht alltäglich, aber es ist eine nicht völlig neue, aber doch in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegene Gefahr. Von normal kann da keine Rede sein. Also was immer man jetzt unter normal versteht, das könnte ja allenfalls ein empirisches Normal sein, dass man sagt, ja, das ist halt im Durchschnitt so, ist zwar schlimm, aber wir haben halt pro Tag ein Attentat in Deutschland, so wie in Kolumbien oder in Mexiko oder sonst wo auf der weiten Welt. Und so ist das jetzt halt auch in Frankfurt am Main und in Karlsruhe. So ist es natürlich sowieso nicht. Und von normal kann insoweit ja auch keine Rede sein, selbst wenn es sich gelegentlich häuft und insgesamt die Zahlen stark angestiegen ist. Und moralisch und rechtlich ist natürlich sowieso nicht normal, sondern es sind halt schwere Gewaltverbrechen.
Genau, schwere Gewaltverbrechen, die aus so einer ganz, jetzt in diesem konkreten Fall, aus einer ganz besonderen Mischung, aus einem politischen Fanatismus und einer krankhaften Paranoia bestehen. Wie schwer ist es, da zu unterscheiden? Wie groß ist da die Aufgabe für das Gericht, eben genau sauber zu trennen? Das hier ist der politisch motivierte Teil. Das ist die Schuldfähigkeit. Gut, dazu haben wir einen Gutachter, der hat uns was an die Hand gegeben. Der hat gesagt, hab da keine Bedenken. Aber das ist doch eigentlich wirklich ein sehr schmaler Grat, auf dem da lang zu gehen ist.
Das ist ein schmaler Grat, ja, völlig richtig. Und der hat sowohl allgemeine Züge und muss allgemein beurteilt werden, wie es hier der GBA in seiner Interviewäußerung getan hat. Er muss aber natürlich auch im jeweiligen Einzelfall konkret individuell beurteilt werden. Ich kann ja mal eine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen. Vor längerer Zeit, ich glaube es war kurz vor 2015, habe ich mal einen Vortrag an der Universität Passau gehalten in einem sehr großen, ausgebuchten Hörsaal. Da waren ein paar hundert Leute drin. Und nach dem Vortrag habe ich dann noch Fragen beantwortet und stand so unten auf der Bühne, in Anführungszeichen. Einzelne Leute standen auf und es war ein bisschen Bewegung im Saal, weil der Vortrag selbst gerade beendet war. Irgendein junger Mann kommt die Mitteltreppe runter auf mich zu, völlig unverdächtig. Und als er so 2 Meter vor mir ist, beschleunigt er plötzlich, holt aus, stürzt sich auf mich drauf und schlägt mir mit voller Wucht mit der Faust ins Gesicht. Das hat schon richtig wehgetan, ja? Also massivster Angriff. Und kleine Schlägerei auf der Bühne und dann wurde er überwältigt von irgendwelchen Assistenten. Ein durchaus, sagen wir mal, beeindruckendes Erlebnis, was nicht zu schweren Verletzungen geführt hat, sondern ich hatte halt Pfeifen im Ohr eine Weile und eine leichte Benommenheit und so weiter, habe aber die Veranstaltung weitergeführt. Und dieser junge Mann hat dann später bei der Polizei und bei der Vernehmung im Verfahren ausgesagt, ja, er habe eine prominente Person vernichten wollen, um Deutschland aufzurütteln. So ein ähnlich klingendes.
Vernichten, hui.
Er habe eine prominente Person irgendwie vernichten wollen, um das deutsche Volk zum Aufstand zu bewegen, gegen den Staat oder gegen alles. Der war sicher psychisch krank, ist dann vom Landgericht untergebracht worden nach § 63 in einem Maßregelvollzug im psychiatrischen Krankenhaus und als schuldunfähig angesehen worden. Und damit war die Sache erledigt. Ich weiß nicht, was aus ihm weiter geworden ist. Aber es war auch insoweit eine Erfahrung, als ich ganz klar sagen muss, obwohl ich den angeschaut habe, aber völlig arglos angeschaut habe, ich wusste gar nicht, was der will, wenn der eine Waffe gehabt hätte, hätte ich keine Chance gehabt. Das war so schnell, bevor ich reagieren konnte, hat er schon zugeschlagen. Und da kann man nur sagen, Gottlob hatte der kein Messer dabei. Es gibt ja andere Fälle noch, Lafontaine, Schäuble. Da kann man nur sagen, Glück gehabt. Ne? Und da bleibt so ein Gefühl übrig für den Rest des Lebens, wenn einer plötzlich direkt auf einen zukommt, dass man sagt, da habe ich lieber einen Tisch dazwischen oder sonst irgendwas dazwischen. Und das bleibt schon da. Aber zurück zu Ihrer Frage. In diesem Fall war der Täter nach der Sachverständigenbeurteilung, also in meinem in Anführungszeichen Fall, schuldunfähig und psychisch stark gestört. Also ich glaube mindestens eingeschränkt schuldfähig. Ich glaube, er war schuldunfähig. Kann mich gar nicht mehr genau an das Verfahren erinnern.
Haben Sie teilgenommen an dem Verfahren? Waren Sie Nebenkläger und waren Sie im Gericht?
Ich war Nebenkläger und Zeuge, aber ich habe mich da sonst nicht weiter drum gekümmert. Es hat ein befreundeter Anwalt für mich gemacht und ich war natürlich als Geschädigter anwesend und ich hatte auch kein weiteres Interesse an dem jungen Mann. Der hat dann später nochmal irgendeine andere Tat begangen, mit Messer, glaube ich, und hat dann jemand, glaube ich, schwer verletzt und hat sich bedrohlich verhalten. Also unangenehme Sache und auch nicht völlig ungefährlich, muss man sagen. Ja. Hätte auch anders kommen können. Ich will damit nur sagen, es ist eine Frage des Einzelfalls, ob man da sagt, okay, was bedeutet Deutschland erwache oder das deutsche Volk muss sich erheben gegen seine Unterdrücker und das sind die Großkopferten oder die Unternehmer oder die Politiker. Ja. Das kann einfach schlichter Blödsinn sein, also im Sinne von wahnhafte Verkennung, ja, das kann Ausdruck einer psychischen Krankheit sein, die sich dann natürlich immer irgendwas aussucht. Ja. Wenn Sie die an Schizophrenie-Erkrankten heute fragen, dann werden die aus dem Weltall gesteuert und zwar mit Laserkanonen oder sonst was und nicht mehr von den Drähten, die vor 50 Jahren noch in ihre Köpfe geführt wurden.
Radiowellen, die wie auch immer.
Ja, oder mit der Technik und den Zeitläuften ändern sich auch die Wahnvorstellungen. Und natürlich kann man sagen, in so einer aufgeregten Situation, wo alle irgendwie sagen, der Staat versagt und alles wird immer schrecklicher und die Politiker verstehen das Volk nicht mehr und so weiter, da breitet sich sowas auch in wirren Köpfen aus. Aber natürlich nicht nur, nicht jeder, der solchen Schwachsinn glaubt, ist jetzt natürlich psychisch krank, sondern gibt es auch Leute, die das bei voller Verantwortlichkeit und Schuldfähigkeit tatsächlich für die Wahrheit halten. Mhm. Die gibt es in großer Zahl sogar. Man wundert sich zwar, aber es ist so. Mhm.
Das bringt auf der anderen Seite manche Politiker dazu zu sagen, Strafen für solche Angriffe sollten verschärft werden. Das Waffenrecht sollte verschärft werden. Gut, da bin ich persönlich aus anderen Gründen großer Fan von. Aber ist das die richtige Reaktion? Brauchen wir Ihrer Meinung nach an dieser Stelle eine Verschärfung und ist ein Angriff auf einen Funktionsträger in der Politik oder eine Kandidatin für das Amt des Oberbürgermeisters irgendwie nochmal so qualifiziert, dass man das rechtlich anders behandeln muss als mit dem Instrumentarium, das ohnehin da ist?
Dafür und dagegen gibt es Argumente, finde ich. dafür spricht, dass es natürlich eine stellvertretende Tat ist. Die Leute werden ja nicht wegen ihrer Person, also wegen ihrer Individualität letzten Endes angegriffen, sondern wegen ihrer Funktion. Und das ist eine Funktion, die sie ja sozusagen in unserer Demokratie für andere ausüben und nicht für sich selbst. Das ist zwar deren Beruf, jedenfalls bei Berufspolitikern, aber sie halten ja ihren Kopf letzten Endes für den Staat und für die staatliche Gemeinschaft und für die Zivilgesellschaft hin. Insoweit kann man sagen, die haben besonderen Schutz verdient. So wie Polizeibeamte.
Ich wollte gerade sagen, wie der Rettungsdienst, wie die Feuerwehr, wie die Polizeibeamten. Bei den Polizeibeamten ist es, glaube ich, so nach meinem Gefühl schon seit vielen, vielen Jahren so, dass es so eine Art, ich sag mal ganz flapsig, Bonus im Strafverfahren gibt, wenn man Polizeibeamte angreift. Dann sind Staatsanwaltschaft und Gericht schon mal so auf so einer Gewissenhaltung, um zu sagen, das ist nochmal eine besonders schwere Rechtsverletzung in dem, worum es geht.
Ja, wobei
bei Rettungsdienst und Feuerwehr bürgert sich's erst so langsam ein, ist mein
Eindruck. Ja, ist auch erst seit ein paar Jahren strafbar nach Paragraphen 114, 115 StGB. Früher gab es halt nur diesen sogenannten Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und den tätlichen Widerstand. Das ist natürlich noch viel stärker jetzt auf den Schutz staatlicher Vollstreckungsorgane und der staatlichen Machtdurchsetzung ausgerichtet, weil letzten Endes ein Polizeibeamter ist ja nur eine Uniform. Ja, der wird ja nicht, weil er Hans-Georg heißt oder weil er im falschen Fußballverein zujubelt, angegriffen, sondern weil er versucht, eine Hausdurchsuchung zu machen oder jemanden zu kontrollieren. Und da ist natürlich schon ein kleiner Unterschied zwischen so einem Polizeibeamten, der dienstlich losgeschickt wird und gesagt wird, schau da mal, was da los ist, mach mal eine Verkehrskontrolle, und einem Politiker, der jetzt Wahlkampf betreibt und sich hinstellt und sagt, wählt mich, ich bin der Beste, würde ich schon einen gewissen Unterschied sehen. Dagegen spricht auf der einen Seite, also gegen eine Verschärfung oder gegen einen Sonderstrafrahmen, die Frage, warum sollte ein Landtagskandidat jetzt in seiner persönlichen Freiheit und in seinem Leib und Leben besser, in Anführungszeichen, aus der Logik des Strafrechts, ja, je höher die Strafe, desto besser der Schutz. Ist natürlich fraglich, aber es ist ja die dahinterstehende Behauptung, besser geschützt sein als jeder andere Bürger. Da kann man.
Die Antwort könnte sein, weil sonst keiner mehr kandidiert.
Ja, mag schon sein. Aber das ist natürlich trotzdem zunächst mal ein Argument. Und das hängt mit dem dritten Argument zusammen, dass man sagt, so, wenn jetzt Abgeordnete oder Politiker oder Oberbürgermeister noch höher geschützt werden als die anderen, wie auch immer, dann führt das ja letzten Endes dazu, dass man sagt, das ist jetzt eine besonders bedeutende Tat. Also einen Bürgermeister zu schlagen, zum Beispiel Körper zu verletzen, es geht ja nicht um die Tötungsdelikte, da sind die Strafen sowieso nach oben offen, sondern man könnte ja immer nur sagen, die Mindeststrafe wird erhöht, ja, beispielsweise. Oder Körperverletzung ist ein Vergehen mit Freiheitsstrafe bis 5 Jahren oder was. Und wenn man aber einen Politiker Körper verletzt, dann ist die Freiheitsstrafe bis 10 Jahre oder so. Das würde ja aus der Sicht der Täter letzten Endes bestätigen, dass es sich um eine ganz besonders tolle und wichtige Tat handelt. Also die Täter streben ja beispielsweise danach, solche Täter jedenfalls hier, von denen wir jetzt hier reden, die streben ja danach, eine herausragende symbolische Figur,
das Fanal,
ja, zu verletzen oder zu vernichten oder zu töten, weil sie sich davon besonders was versprechen. Die gehen nicht auf die Straße und erstechen irgendeine Rentnerin, die da lang geht, und sagen, das ist jetzt das Fanal für das deutsche Volk, sondern die sagen, ich suche mir die Oberbürgermeisterin oder die Bundeskanzlerin aus, aber an die komme ich nicht ran. Ja? Das heißt, je aufsehenerregender und je bedeutender die Tat in der gesellschaftlichen Wahrnehmung ist, desto besser für die Täter. Ja, ein Täter, der sagt, ich muss einen Politiker ermorden, damit das deutsche Volk endlich versteht, was hier los ist, der schaut ja nicht vorher ins Strafgesetzbuch und sagt, die Strafe ist jetzt 7 Jahre, dann mache ich es nicht, ich mache es nur für 5 Jahre. Dem ist es ja völlig wurscht in der Regel, ja, der macht's halt und freut sich, wenn er es geschafft hat. Letzten Endes.
Ja, das Problem, das ich sehe und warum ich viel Sympathie dafür habe zu sagen, da müsste es nochmal eine Qualifizierung eigentlich geben. Es müsste die Möglichkeit geben, es nochmal härter zu bestrafen, wenn wir nicht ohnehin vom Mordparagrafen sprechen. Das ist das, was wir über Henriette Reker ganz zu Anfang der Folge gesagt haben, dass sie selber ja auch gesagt hat, das Weitermachen ist für sie so etwas wie die zivilisierte Form des Widerstandes. Und das finde ich eigentlich einen ganz unerträglichen Satz, weil es so defensiv ist. Ich erlebe Frau Reker so eigentlich nicht, aber das ist so, schwer erträglich zu sagen, dieser Gewalt kann man sich nur dadurch entgegenstellen, dass man weitermacht. Eigentlich hat doch die Gewalt zu weichen, verdammt nochmal.
Also das sehe ich nicht so. Ich glaube auch nicht, dass Frau Reker mit dieser Bemerkung gemeint hat, man müsse das passiv hinnehmen und dann halt einfach still weitermachen. Also, sondern ich verstehe das eher passiv, als eine hochpersönliche Erklärung. Ihr weitermachen, also nicht zu sagen, das langt mir jetzt. Jetzt ziehe ich mich zurück in mein Haus in Saarbrücken und jetzt mache ich nichts mehr. Das ist ihre hoch anerkennenswerte und mutige Konsequenz aus dem Geschehen.
Dabei, ja.
Das ändert ja nichts daran, dass der Mordversuch auf sie mit Freiheitsstrafe bis lebenslang bedroht ist und dass der Täter auch natürlich angemessen verurteilt und bestraft wird.
Genau, bin ich völlig dabei. Vielleicht drücke ich mich missverständlich aus. Mir geht es darum, eigentlich ist das, was sie tut und dadurch, dass sie ihre Politik eben dann auch so fortgesetzt hat, dadurch, dass sie gewählt und wiedergewählt worden ist, das ist ein sehr starkes Signal gegen den Täter. Und im Verhältnis dazu ist mir diese Formulierung mit dem die zivilisierte Form des Widerstandes, die ist mir zu passiv. Aber das...
Ich will darüber auch nicht urteilen. Natürlich so aus der Sicht eines Spielfilmbetrachters kann man sagen, jetzt haben wir wieder eine Heldin. Das ist nichts, absolut gar nichts gegen Frau Reker, ganz im Gegenteil. Aber das ist natürlich sowas, da geht einem das Herz auf und der aufrechte Mensch und Politiker und Politikerin geht weiter seinen Weg und lässt sich auch von Gewalttaten letzten Endes nicht davon abhalten, sich für die Demokratie einzusetzen. Aber andererseits möchte ich auch nicht sagen, jeder Bürgermeister und Ortsbürgermeister, der nach Anschlägen, Attentaten oder Morddrohungen dann irgendwann sagt, Freunde, jetzt langt's mir, lange genug habe ich mir hier ehrenamtlich sowas gefallen lassen und meine Kinder bedrohen lassen oder mich bedrohen lassen und jetzt höre ich halt auf und beim nächsten Mal kandidiere ich nicht mehr, ich gebe halt auf. Dem möchte ich jetzt nicht sagen, du bist feige. Mhm. Ja? Nimm dir mal ein Beispiel an Frau Reker, die hat das anders gemacht. Das fände ich auch grob ungerecht. Ja? Das ist eine individuelle Entscheidung und die kann man so und so respektieren.
Sie haben selber gerade gesagt, Ihr Erlebnis war im Ergebnis weit weniger dramatisch, hätte auch ganz anders laufen können in Anbetracht des Täters. Wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie das für sich abgewogen, eine Pause gemacht mit öffentlichen Auftritten?
Nee, überhaupt nicht. Es würde ja nichts nützen. Also es wäre ja nur dann veranlasst gewesen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, schwere Traumafolgen gehabt hätte, wenn ich jetzt immer auf der Bühne anfange zu zittern oder die ganze Zeit Angst hätte und mich im Saal umschaue, wer jetzt möglicherweise den Dolch im Gewande hat. Aber so war es nicht, ja, sondern ich habe das halt als Pech abgehakt und habe weitergemacht wie vorher auch.
Ja, wobei ja auch bei Ihnen, auch bei dem, was Sie öffentlich vertreten, was Sie hier in diesem Podcast anderswo publizieren, da kommt ja auch viel sehr direkte Rückmeldung. Da kommt ja auch Hass, unterstelle ich.
Ja, selbstverständlich, klar.
Haben Sie einen Tipp für all die, denen es auch so geht, wie man damit umgehen kann? Bei Ihnen ist das immer sehr souverän und ich möchte fast sagen stoisch. Ist aber, glaube ich, auch ja eine Frage des Temperaments und der Frage, wie weit man es an sich ranlässt, oder?
Ja, Temperament finde ich jetzt einen verdächtigen Begriff. Ganz so Nilpferdartig gelassen bin ich vielleicht nicht, sozusagen, immer. Aber das
ist ganz neutral gemeint.
Ja, okay, ich nehme das, wie es gemeint ist. Nein, es interessiert mich nicht, muss ich ehrlich sagen. Das meiste Zeug lese ich sowieso nicht. Auf Social Media, die gehen 100 Kilometer an mir vorbei, die nämlich nicht wahr, ist mir vollkommen wurscht, was da geschrieben wird. Ja. Und was mich so direkt erreicht, wenn ich es halt sehe, was es ist, dann schmeiß es halt weg.
Da waren wir ganz am Anfang dieser Folge bei der Frage, wie ist denn die Situation gerade? Ist sie medial aufgeheizt? Ist sie Social Media aufgeheizt? Ist sie insgesamt aufgeheizt?
Sie ist insgesamt aufgeheizt, denn es ist ja keine Erfindung der Presse. Ne? Es ist ja nicht so, die Sensationspresse möchte mal wieder irgendwie eine Weltgefahr herbeireden und erfindet jetzt ständig eine Zunahme von Aggressionen. So ist es nicht, sondern man kann das ja abfragen in der Bevölkerung. Man kann nicht nur Straftaten zählen, sondern man kann auch die sogenannten Hasskommentare und das ganze Zeug zählen. Und die Bedrohungen und Schmierereien und was der Kuckuck, was alles, also alles, was man so heute unter Hass und Hetze versteht. Und das ist natürlich einerseits in hohem Maße, jedenfalls in einer empirischen Gestalt, in hohem Maße abhängig von dieser Anonymität des Internet. und dieser völlig unkontrollierten Kommunikation und nicht zu sagen absolut chaotisierten Kommunikation, die da stattfindet, mit den technisch bedingten und von diesen Social-Media-Konzernen auch hervorgerufenen Beschleunigung, die das hat, so eine potenzierte Breite in kürzester Frist, ja, dass also endlose Generationen von weiteren Verdrehungen und Kommentierungen von Kommentierungen von Kommentierungen unter immer größeren Hang zu radikalen Formulierungen und so weiter da erzeugt werden. Das ist ja alles kein Zufall, sondern es ist ja Absicht. Ja, darum geht's ja gerade, ja, weil man halt dieses Feld schaffen will, in dem dann mit Werbung und anderem Zeug ein Haufen Geld verdient wird, Milliarden Geld verdient wird. Und Daten abgegriffen werden und dafür nimmt man das halt hin. Ja? Und ob man das jetzt als Endstadium einer demokratisierten Kommunikation ansehen soll, das ist ja sehr fraglich. Aber dahinter steht natürlich eine Stimmung in der Gesellschaft, die dadurch verstärkt wird, die aber natürlich auch da ist. Ja, also das sind ja zwei oder drei Dinge, die sich gegenseitig bedingen.
Und verstärken, ja. Werden wir uns an diesen Zustand gewöhnen, prognostische Frage. Werden wir einen normalen Umgang damit finden? Haben Sie da eine Hoffnung?
Wir werden uns daran gewöhnen, weil wir uns daran gewöhnen müssen, denke ich mir mal. Ich glaube nicht, dass es so einfach einzufangen ist. Diese Büchse der Pandora, die ist eindeutig geöffnet.
Werden wir uns daran gewöhnen, damit so umzugehen? Schwieriges Wort, aber dass es wieder normaler wird?
Nein, dass es normaler erscheint, dass man sagt, ja, so ist das halt in der Welt. Das mag schon sein. Also wenn Sie jemanden, der in Bogota oder Mexiko oder Lagos wohnt, fragen, ist das normal, dass so viel Kriminalität ist? Und sagen die, da kann man halt nichts machen. Ne? Das ist halt so. Bei uns muss man halt drei Gitter vor der Tür haben, sonst ist man seines Lebens nicht sicher. Wenn man das Gewöhnen nennt, dann ja, wahrscheinlich, dann kann das so sein. Ja. Dass man sagt, ja, es müssen noch neue Behörden geschaffen werden und es müssen noch mehr Polizeibeamte das Internet durchforsten und so weiter. Und es muss jetzt endlich die ganz große KI dran und alle Bilder scannen im Internet und alle Hasskommentare rausfiltern. Das sind doch, finde ich, ein bisschen hilflose Vorstellungen.
Ja, wobei mein Gedanke war eher ein menschliches daran gewöhnen, dass wir das alles nicht mehr so ernst nehmen, dass wir diese teilweise kloakenartigen Zustände als das verstehen, was es ist und auch nicht mehr ständig aufs Handy starren, ob sich da was Neues getan hat und wer da wieder was rausgehauen hat, sondern sagen, Gemach, Gelassenheit ist nicht die Realität.
Ich glaube nicht, dass es so ist. Also man gewöhnt sich daran, soweit es im Außen ist. Ja, also dass man sagt, es ist jetzt mir irgendwie wurscht und was die anderen machen, ist mir jetzt zunächst mal egal. Aber sobald die Menschen da persönlich involviert sind, entweder als in Anführungszeichen Täter, also als Teilnehmer dieses Prozesses oder als Opfer, was sich häufig überschneidet, glaube ich nicht, dass es egal ist. Es wird ja ständig lautstärkst darüber geklagt. Ja. Ich habe gerade wieder gehört, irgendeine neue repräsentative Umfrage, 18,5% aller deutschen Schüler geben an, im Laufe des letzten Jahres Opfer von Cybermobbing geworden zu sein. Das ist ja eine subjektive Opferdarstellung. Ja. Also ich bin Opfer von Taten. Gleichzeitig sind aber natürlich 80% dieser Schüler mit ihren Smartphones unterwegs und kommentieren auch jeden Case und zeugen sozusagen bei ihren Kommentaren und Posts und so weiter ja doch sehr häufig auch den Eindruck und leben in einer Stimmung, in der die radikalste Formulierung die erfolgreichste ist.
Die meisten Klicks kriegt, ja. Also müsste die Lösung sein, wir müssen mehr Thomas Fischer wagen. Das ganze Zeug ignorieren.
Das kann man immer so formulieren. Das würde ich jetzt persönlich nicht tun, aber ich meine schon. Aber das ist ja letzten Endes auch nur in sehr begrenztem Maße eine individuelle Entscheidung. Es geht ja darum, jetzt nicht nur im Hinblick auf dieses sogenannte Cybercrime und Cybermobbing und Hass und Hetze im Netz und so weiter, sondern es geht ja jetzt auch um reale Gewalt und anderes und Bedrohung. Dahinter steckt ja ein hohes Maß an Enttäuschung, natürlich an Aggression, auch an so einer bestimmten Art von Verzweiflung oder Rückzug. Das heißt, es wird doch von, würde ich sagen, sehr vielen Menschen heute in Deutschland, aber auch weit darüber hinaus, nicht mehr erwartet, dass die herkömmlichen Strukturen, etwa der Politik, dazu in der Lage sind, die Ängste angemessen zu bekämpfen, in Anführungszeichen. Ja, also den Ängsten angemessen entgegenzuwirken. Alle denken irgendwie, die Welt geht unter, ist mir dann aber auch scheißegal. Hauptsache, ich krieg nochmal einen 8-Zylinder-Diesel oder sonst was. Und Außerdem ist der Krieg vor der Tür, da weiß man auch nicht, was man damit machen soll. Es gibt die Altersarmut, die Jugendarmut, die Rentenarmut, die Arbeitnehmerarmut. Deutschlands Wirtschaft fällt auf den letzten Platz der Welt zurück. Alles ist schrecklich und die Arten sterben aus und so weiter. Also eine Vielzahl von Großkrisen, die kaum jemand versteht, erst recht nicht den Zusammenhang und wo keiner letzten Endes rumläuft und sagt, ich weiß, wie es geht. Außer so ein paar Vollspinner. Die sagen, ja, wenn ihr mich wählt, dann hört das alles auf. Dann bin ich der König von Deutschland oder sonst was. Und dann werde ich hier mal für Ordnung sorgen. Ja, alle Fremden fliegen raus. In Deutschland ziehen wir eine Mauer schon. Und dann machen wir es alles so, wie wir es in den 30er Jahren gemacht haben. Und dann ist das deutsche Volk wieder froh und glücklich. Ja. Das ist natürlich völliger Schwachsinn.
In seiner Einfachheit für manche dann doch bestechend.
Natürlich. Autoritäre Versprechungen und Versprechungen, dass man selber wieder zu den Machern gehört und nach oben gehört und die anderen, die Fremden sind halt dann unten und die werden halt rausgedrückt und so weiter und werden, wenn es sein muss, vernichtet oder jedenfalls weggeschafft. Das ist ja ein super Versprechen. Und diese Angst herrscht halt sehr stark, ne? Und sie herrscht ja natürlich auch nicht grundlos, ne? Da gibt es verschiedene Gründe. Erstens sozusagen die objektiven Gründe, wie sich die Welt entwickelt. Und zweitens die Gründe, wie so ein demokratisches System wie unseres damit umgeht.
Ja, dazu passt eigentlich ganz gut ein Verhalten des Täters in unserem heutigen Fall, dem Attentat auf die Kölner Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Reker. Der Mann hat nach den Feststellungen der Polizei, bevor er zum Wahlkampfstand gegangen ist, bevor das Ganze passierte, zwei Dinge getan. Er hat seine Computerfestplatten vernichtet, spricht für die Tat, die er dann vorhatte. Und er hat ein Zimmer in seiner Wohnung gestrichen, in Anbetracht dessen, was er vorhatte. Eigentlich finde ich, weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, aber das zeigt eigentlich so diese ganze Absurdität dieses Fanals, das er dann da gemacht hat. Die Wohnung streichen, die Festplatte vernichten und dann zu Frau Reker zum Wahlkampfstand
gehen. Ja, in der Tat. Das habe ich nicht gewusst. Das ist überraschend. Widersprüchlich, um es mal zurückhaltend auszudrücken.
Ja. Wenn wir uns die Strafe anschauen, Thomas Fischer, insbesondere wenn wir uns den Strafantrag des Generalbundesanwaltes anschauen, Versuch des Mordes, lebenslange Haft. Versuch nicht eigentlich die mildere Form? Nicht etwas, wo man dann von dem lebenslang eigentlich hätte weggehen müssen im Antrag?
Nein, nicht unbedingt, sondern ausdrücklich steht im Gesetz in § 23 Strafgesetzbuchs, dass der Versuch also im Grundsatz genauso zu bestrafen ist wie die vollendete Tat. Allerdings heißt es dann, der Versuch kann milder bestraft werden als die vollendete Tat. Und zwar, indem der Strafrahmen gemildert wird nach § 49 Absatz 1. Dann kommt es immer darauf an. Und die Abwägung, ob man den Versuch genauso bestraft wie die Vollendung, ist natürlich insbesondere jetzt bei Mord von höchster Bedeutung, aber auch bei allen anderen Straftaten auch. Also ein ganz wesentliches Kriterium ist, wie nah war die Tat an der Vollendung? Da würde man sagen,
hier sehr nah.
Sehr nah. Wenn es sozusagen nur ein Zufall ist, ja, ein glücklicher Zufall, dann neigt man eigentlich dazu, den Versuch genauso zu bestrafen wie die Vollendung, wenn nicht andere Gesichtspunkte dazukommen. Ne? Wenn mehrere Mordmerkmale vorliegen, könnte man auch sagen, insgesamt ist die Schuld so hoch, dass hier die Vollendungsstrafe angemessen ist. Freilich muss man immer sagen, hier geht es um lebenslang oder um eine zeitige Freiheitsstrafe. Der Sprung ist natürlich exorbitant, möglicherweise 50 Jahre beträgt er, wenn man lange genug lebt und schlechte Prognose hat. Insoweit sind da die Kriterien besonders streng anzulegen. Hier hat das Oberlandesgericht ja gesagt, ein zweites Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe ist nicht gegeben, haben also nur Heimtücke angenommen. Der Täter war zwar nicht vermindert schuldfähig, aber er war doch, sagen wir mal, psychisch gestört, jedenfalls beeinträchtigt. Und insgesamt ist man dann zu der für den Täter günstigen Auffassung gekommen, auf die Höchststrafe von 15 Jahren. Und so hat man die Strafe dann verhängt.
Und die endgültige Strafe sind dann 14 Jahre gewesen. Ja,
genau.
Aus Ihrer Sicht vertretbar?
Natürlich vertretbar, wenn auch nicht zwingend.
Das war der Fall des Attentats auf Henriette Reker, die damalige Kandidatin als Oberbürgermeisterin und heutige Oberbürgermeisterin von Köln. Ein ganz ähnliches Thema werden wir übrigens in unserer Weihnachtsfolge besprechen. Wir freuen uns schon sehr, mit Renate Künast über die Frage von Rufmord und Hate Speech zu sprechen. Diese Folge dann bald hier im Kanal. Ich sage danke Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Lena Wernhöfer und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter hat folgende Nachricht für uns.
Hallo Holger, hier ist der Fritz Espenlob vom KI-Podcast. Wir hatten neulich eine Folge über künstliche Intelligenz und Jura und wir haben darüber geredet, wie moderne KI-Systeme in der Welt des Rechts sich gerade anschicken, eigentlich ziemlich viel zu verändern. Die Arbeit von Anwältinnen und vielleicht auch vor Gericht so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, aber auch darüber, wo gerade noch die Grenzen liegen, wo es noch nicht so gut funktioniert und natürlich die Frage, ob wir das überhaupt wollen, alle in einer Welt zu leben, wo jeder von uns einen Cyberanwalt in der Hosentasche trägt und was sich damit dann alles ändern könnte. Unseren Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und natürlich überall sonst auch, wo es Podcasts gibt. Der KI-Podcast freut sich, wenn ihr mal bei uns vorbeischaut. Ciao.
Sehr vielen Dank für diese Nachricht. Ich sage auf Wiederhören, Ihr Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um einen tödlichen Fall von Sadomasochismus. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.